ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und unsere 3 der Woche, wie immer hier in der ARD Audiothek, jeden Freitag neu. Die führen heute zu einem französischen Star-Autor, zu einem beeindruckenden Debüt und erstmal in moderne jüdische Lebenswelten. Dana von Suffrin, nochmal von vorne. Vor 5 Jahren, da hat die Münchner Historikerin einen staunenswerten, mit etlichen Preisen bedachten Roman vorgelegt. Ihr Debüt, und das hieß Otto. Das handelte von einem jüdischen Familienpatriarchen, der pflegebedürftig wird und von seinen Töchtern verlangt, für ihn da zu sein. Jetzt das zweite Buch und wieder scheint sie Freude dran zu haben, von chaotischen Familienverhältnissen zu erzählen. Rainer Moritz hat das Buch gelesen und sich mit Constanze Kittel drüber unterhalten, die erstmal gefragt hat, aus welcher Sicht wird denn diesmal erzählt und wo setzt der Roman ein?
Ja, man hat in gewisser Weise die Vorstellung, es geht weiter wie bei Otto. Hm. Es ist wieder ein ähnliches System des Erzählens, wenn man so will. Wir haben wieder 2 Schwestern, das war in Otto auch so der Fall. Und nur diesmal ist es Rosa, das ist die Ich-Erzählerin dieses neuen Romans von Dana von Suffrin. Und die erzählt nun die Geschichte, ausgelöst durch ein Ereignis, das ganz herkömmlich scheint, auch in Romanen sehr häufig vorkommt. Sie bekommt die Nachricht, dass ihr Vater Mordechai tot ist, dass er gestorben ist in seiner Wohnung in Mosach bei München. Sie fährt dorthin, sie löst die Wohnung auf. Das ist, wenn man so will, der Erzählansatz. Und der ganze Roman wird, wie gesagt, aus der Perspektive dieser Ich-Erzählerin berichtet.
Also es gibt auch 2 Schwestern, die Ich-Erzählerin Rosa und es gibt ihre Schwester Nadja. Was bestimmt denn das Verhältnis der beiden?
Sie haben vorhin das Wort dysfunktionale Familie genannt. Das gilt für alle Figuren in diesem Roman. Das ist das Erstaunliche und auch oft sehr Komische an diesem Buch. Die Schwester Nadja ist erstmal kaum zu erreichen. Die beiden Schwestern haben sich 2 Jahre ungefähr nicht mehr gesehen. Das ist auch in dieser Familie üblich, dass man lange keinen Kontakt mehr hat. Und jetzt versucht die Erzählerin sozusagen, ihre Schwester erstmal ausfindig zu machen, um ihr vom Tod des Vaters zu erzählen. Die Schwester hat nämlich eine ganz andere Lebensphilosophie. Sie ist ständig unterwegs. Sie will die Welt retten. Die Erzählerin selber kümmert sich mehr um die eigenen Belange, um die Familie, während Nadja ständig unterwegs ist in irgendwelchen Großstädten, in irgendwelchen Zentren, telefoniert, sie ist kaum zu erreichen. Das sind diese beiden sehr konträren Schwestern, die, so viel möchte ich verraten, im Laufe des Romans sich allerdings wieder annähern.
Das ist schön. Neben den Schwestern gibt es in Dana von Suffrins Buch natürlich auch noch die Eltern, die Erinnerung an den Vater. Auch von dysfunktionaler Familie haben wir schon gesprochen. Was ist denn das für ein merkwürdiges Paar, die deutsche Mutter Veronika und der jüdische Vater Mordechai?
Ja, Veronika und Mordechai Jerusha, das ist eine wirklich sehr merkwürdige Ehe. Man hat ja in der Weltliteratur viele Ehegeschichten schon erlebt, aber selten habe ich so eine Geschichte gelesen, wo wir auf 2 Partner stoßen, die nun gar nicht zueinander passen. Das ist sozusagen ein roter Faden des Textes, diese ständigen Missverständnisse, diese Rückblicke. Und man fragt sich ständig, warum haben die beiden um Gottes Willen nur geheiratet? Und es stellt sich dann heraus, dass Veronika, die Mutter, eine Deutsche, die sehr früh einen Friedensdienst in Israel gemacht hat, die die Schuld der Deutschen ganz auf sich lädt, eigentlich nur das Ziel hatte, unbedingt einen Juden zu heiraten, auch um ihre Eltern zu ärgern. Dann ist es erst Mordechais Bruder, der in Frage kommt, aber schließlich ist es dann doch der andere. Also es ist eine ganz merkwürdige Zweckehe und die beiden tyrannisieren sich ordentlich eigentlich ihr ganzes Leben lang, bis die Mutter irgendwann beschließt, den Vater zu verlassen. Als der Roman einsetzt, ist die Mutter auch 7 Jahre schon tot. Sie ist irgendwo verschollen in Thailand mit einem neuen Gefährten. Also ein Eheroman par excellence.
Also nochmal von vorne eine deutsch-jüdische Familiengeschichte. Ich hatte es schon erwähnt, die zwischen München und Tel Aviv hin und her pendelt. Was hält diesen Roman zusammen?
Genau, es ist diese Rahmenhandlung, die ich vorhin genannt habe, die Auflösung der Wohnung, das vorsichtige Zurechtkommen mit den Gegenständen in dieser Wohnung, das kennt jeder, der schon mal eine Wohnung aufgelöst hat, aber dann blendet der Roman immer zurück, vor allem in die 90er Jahre, da sind wir plötzlich in Tel Aviv, da sind wir am Strand, da erleben wir, wie der Vater eigentlich Professor werden wollte, dann aber in Deutschland gelandet ist und nicht Chemieprofessor wird, sondern Laborant, die Mutter hat eine Verwaltungstätigkeit und das Ganze ist durchsetzt von unglaublich vielen sehr komischen und sehr ernsten Geschichten, die zurückblenden in diese Zeit des Kennenlernens der Eltern. Also ein Roman, der zusammengehalten wird, wenn man so will, durch diese Rahmenhandlung und durch diese ständigen Erinnerungsstücke, diese ständigen Fragmente, die die Autorin sehr geschickt komponiert.
Das erinnert ein bisschen doch an das Debüt von Dana von Suffrin. Ist der Nachfolgeroman wieder ein komisches Buch, trotz der schweren Themen?
Ja, es gibt nicht viele Autorinnen und Autoren, würde ich sagen, denen das so gelingt, einen Ernst zu erzählen, eben die deutsch-jüdische Geschichte anders aufzurollen, also nicht so, wie man es aus vielen Romanen kennt. Der Ernst ist da in diesem Buch. Es sind ernste Geschichten. Ich habe einige davon angedeutet, aber es ist vor allem ein sehr, sehr komisches Buch mit sehr skurrilen Szenen. Ich habe, wie gesagt, dysfunktional ist noch eine sehr höfliche Bezeichnung für diese Familie. Man hat eigentlich den Eindruck, wir haben es nur mit neurotischen Menschen zu tun, die irgendwie versuchen, zurechtzukommen und sich nicht zu sehr auf den Wecker zu gehen.
Rainer Moritz über Dana von Sufrin. Nochmal von vorne. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und mein Tipp, den Roman, den gibt's hier in der ARD Audiothek als Hörbuch. Viel Spaß. Matthias Inner, Tanz des Verrats. Den Prix Goncourt für Kompass bekommen, ein Buch zwischen Orient und Okzident, überbordend vor Details und Geschichten. Er hat den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen und mein Lieblingsbuch von ihm, das Jahresbankett der Totengräber, spielt in mehreren Zeitaltern gleichzeitig. Jetzt hat der vielfach ausgezeichnete französische Autor einen neuen Roman vorgelegt und wieder einmal sprengt er herkömmliche Leseerwartungen. Judith Heidkamp berichtet und hat Matthias Inner auch getroffen.
Wie gewohnt, Matthias Inner will alles. Das Schlimmste und das Beste. Totale Gewalt, totaler Geist. Der Mensch im maximalen Gegensatz in einem Roman. Der diesmal aber aus so unterschiedlichen Hälften besteht, dass man eigentlich von zwei Büchern sprechen kann. Stilistisch, inhaltlich, perspektivisch.
J'ai été vraiment convaincu.
Spätestens als der Krieg in der Ukraine ausbrach, sagt Matthias Inner, sei er überzeugt gewesen, dass zwei Geschichten notwendig seien. Die Erzählung der politischen Ereignisse und die der extrem grausamen Realität nämlich. Der eine Erzählstrang ist rough, brutal, tierisch fast. Ein namenloser Deserteur in einem namenlosen Krieg. Wir beim Leben Lesen sind er, sind ich, manchmal auch nicht. Alles verschwimmt, wo es nur um Durchhalten und Aushalten und Essen und Trinken und kaputte Körper geht. Epischer Ton teilt sogar Verse.
Wasser und Sonne vertreiben den beißenden Geruch nach Fett und Blut, den dein Körper angenommen hat. Hoch am Himmel kreisen Vögel und Flugzeuge.
Der andere Romanstrang, völlig andere Erzählweise, Zivilisation. Mathematiker und Mathematikerinnen, Vertreter des abstrakten Geistes sozusagen, treffen sich. Sie haben genau bezeichnete Biografien, befinden sich historisch eindeutig in der Nähe von Berlin, Spätsommer 2001, Vorabend des 11. September. Sodass wir Lesenden gleich wissen, der Einbruch der Gewalt steht erneut bevor. Auf einem Haveldampfer soll ein Kolloquium stattfinden, zu Ehren eines von Inner erfundenen Großen des Fachs, Paul Heudeber, der das KZ Buchenwald überlebt hat und sich nach dem Krieg für die DDR entschied.
Paul definierte sich als antifaschistischer Mathematiker. Er war störrisch wie ein Axiom. Ich erinnere mich, dass ich bei dieser allgemeinen Charakterisierung meines Vaters lächeln musste.
Und ja, dieser Spoiler muss sein, es ist nicht so, dass die Spannung zwischen diesen beiden Romanwelten sich zum Schluss über die Geschicke der Figuren irgendwie auflösen würde. Die zwei Erzählstränge sind eher gegenseitige Resonanzräume. Es gäbe schon viele Gemeinsamkeiten, sagt Inner, als er das Buch vorstellt. Die Leser müssten die Verbindung herstellen. Was ist Treue? Was ist Desertieren? Was heißt sich opfern?
Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Qu'est-ce que c'est que la désertion? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Mais je laisse le lecteur fabriquer ces rapports.
In dieser formalen Radikalität hat man das selten gelesen. Es ist das große Thema des Goncourt-Preisträgers, die Gewalt, die immer neue Gewalt gebiert und die permanente Herausforderung zu widerstehen, Mathematik und Widerstand, so heißt der Festvortrag, den Heudebers Tochter Irina hält, kurz bevor in New York die Twin Towers angegriffen werden.
Sie gestand mir, sie sei froh, dass das 20. Jahrhundert zu Ende gehe, froh zu sehen, dass Europa Fortschritte mache und dass sie sich nichts mehr wünsche, als dass dem 21. Jahrhundert die Schrecken des Vorausgegangenen erspart blieben.
Geschrieben wurde Tanz des Verrats vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine. Gelesen wird das Buch nun vor dem doppelten Hintergrund immer weiterer verbaler und militärischer Aufrüstung und der lodernden Kriege in Ost und Nahost. Matthias Ennard ist beiden Weltgegenden und nicht nur literarisch verbunden. Sein Buch ist ein verstörendes Leseerlebnis.
Judith Heidkamp war das über Matthias Ennard, Tanz des Verrats, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, erschienen im Hansa Verlag. Inga Machel, Auf den Gleisen. Haben Sie schon mal einen Doppelgänger gesehen? Von einem Promi oder von einem Bekannten oder vielleicht sogar von sich selbst? Solch ein Doppelgänger, der steht im Mittelpunkt dieses Romans. In ihrem Debüt erzählt die Autorin Inga Machel von einer außergewöhnlichen Trauerbewältigung. Dafür wurde sie für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Ein Ritterinnenschlag quasi. Thilo Sauer hat das Buch gelesen.
Man darf die ersten Sätze dieses Buches nicht vergessen.
Ich dachte, ich müsste jemanden umbringen, als würde der Tod meines Vaters unausweichlich einen Gegentod erfordern. Es war nicht so, dass ich mir etwas davon versprach, aber in mir war diese schmerzhafte Ansammlung, diese Zusammenrottung von Gewalt, die jeglichen Frieden ausgelöscht hatte, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es möglich wäre, damit zu leben, ohne im Knast zu landen.
Nach einer langen psychischen Erkrankung hat sich Marius' Vater entschieden, aus dem Leben zu gehen. Er hat die Fahrpläne genau studiert, bevor er sich auf die Gleise begab. Am Ende blieb nichts von ihm übrig, kein Vaterkörper, den Mario betrauern könnte. Es bleiben nur Erinnerungen und Fotos.
Mutter, Ron, der mir in den Schritt greift, und Vater auf einem Parkplatz am Abend meines Abiballs.
In ihrem Romandebüt Auf den Gleisen erzählt Inga Machel von der Unmöglichkeit, Abschied zu nehmen, wenn man dem Menschen nicht mehr nahe kommen konnte, weder körperlich noch emotional. Diesen Gedanken muss man sich präsent halten, um sich auf die folgenden Ereignisse einlassen zu können.
Das erste Mal sah ich P. an einem Nachmittag, der mir wie kurz nach Sonnenaufgang vorkam. Ich erkannte ihn sofort, ohne genau zu wissen, woran. Fast so, wie man sich selbst erkennt oder vielleicht eine Jahreszeit, einen vertrauten Geruch. Er erkannte mich nicht.
In seiner Trauer läuft Mario ziellos durch Berlin und trifft irgendwann einen Menschen, der ebenso gut sein Vater sein könnte. P. Eine Papagestalt. Wie viel Einbildung darin steckt, bleibt unklar, denn man folgt nur Marios Perspektive. Der folgt seinerseits P. mit der S-Bahn, also auf den Gleisen, durch Berlin, zu dessen verwahrloster Wohnung, der Tafel oder Drogentreffs. Damit nutzt Machel ein bekanntes Motiv der Literatur. Auch Dürrenmatt oder Paul Auster spielten mit dem Beschatten und mit seiner Geschichte Hagar, über einen Mann, der aus unerklärlichen Gründen einer Frau nachläuft, wurde auch Lukas Bärfuß 2017 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Allerdings wirkt es bei Machel nicht manisch. Fast zufällig begegnet Mario seiner neuen Bezugsperson, sucht sie in freien Momenten auf. P.'s Alltag erinnert dabei an eine Milieustudie über Junks im Park, die ohne ersichtlichen Grund Streit untereinander anfangen. Mario erinnert sich während des Beobachtens immer wieder an Momente mit seinem verstorbenen Vater.
Er sagte, ich wünschte, wir würden in einem Hochhaus leben, dann könnte ich dich jetzt aus dem Fenster werfen. Ich guckte ihn an, versuchte nicht zu blinzeln und musste mir das Grinsen verkneifen.
Marios Vater leidet sichtlich unter depressiven Stimmungen. Er ist antriebslos, kommt aber nachts ins Zimmer seiner Kinder, wo er in Heulkrämpfe versinkt, um ihnen kurz darauf noch etwas zu essen zu kochen. Mit solchen Szenen zeigt Machel, was passiert, wenn psychische Erkrankungen verschleppt werden. Die Probleme von Marios Vater werden belächelt, die suizidalen Tendenzen in der Familie nur beiläufig erwähnt. Da Marios Vater kaum warme Liebe erfahren hat, begegnet er auch seinen Kindern mit Distanz und Ablehnung, was in Mario die Sehnsucht nach seinem Vater verstärkt. Auch bei Marios Bruder hinterlässt das Spuren, der nun auf sich gestellt das Vatersein lernen muss. Leider werden diese Aspekte kaum beleuchtet, ebenso wie das schwierige Verhältnis zur Mutter.
Ich nannte sie Mutter, weil es keinen anderen Namen für sie gab, aber es war mir noch nie gelungen, ihr in die Augen zu sehen. Ich empfand ihr gegenüber eine Verwischung oder Zersplitterung aus Angst, Mitleid und Abscheu im ganzen Körper, die auch alle Wahrnehmungen und Gedanken betraf.
In ihrem Roman Auf den Gleisen malt Inga Machel die schwierige Trauerarbeit mit grellen Farben aus. Doch unter diesen grellen Szenen wirkt die Erzählung blass. Das Muster wird schnell deutlich, indem sich die Fixerausflüge von P. mit Erinnerungen an Marios Vater abwechseln. Die innere Entwicklung wird so weit nach außen übertragen, dass sie kaum noch fühlbar wird. Wie Mario dem Strudel aus Trauer, Alkohol und Obsession entkommt, um sich doch ein, zumindest anscheinend, erfolgreiches Leben in Berlin zu beginnen, bleibt ein Geheimnis. So beeindruckt dieses Buch zwar, berührt aber nicht.
Thilo Sauer war das mit seiner Rezension von Auf den Gleisen. Der Debütroman von Inga Machel ist im Surkamp Verlag erschienen. Und das waren unsere drei der Woche für diesmal. Nächste Woche gibt's hier wieder die Langversion des Podcasts. Aber jetzt gibt's erstmal Wochenende. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.